und herzlich willkommen bei Alles außer Toplisten, dem brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Mein Name ist JD und vor mir sehe ich den unfassbar sympathischen Olli. Moin, Olli.
Ja, moin. Ich weiß gar nicht, wo dieses Gerücht herkommt, dass ich unfassbar sympathisch bin. Ich fühle mich heute unausgeschlafen und krätzig, wie man im Saarland sagt. Aber ich gebe mir Mühe, dass das heute trotzdem für euch eine angenehme Folge geben wird. Ich glaube, das ist auch ganz einfach, weil den Gast, den wir heute dabei haben, der sorgt allein schon dafür.
Das stimmt. Heute sind wir nämlich also nicht nur national, international, sondern wir sind so richtig international unterwegs.
Ja, herzlich willkommen, Severn aus der Schweiz vom Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Wow. Hallo, Severn aus der Schweiz vom Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Schön, dass du da bist.
Ja, grüezi miteinander. Danke für die Einladung. Ich bin dir natürlich sehr gerne nachgekommen.
Ja, und es ist genau dieses Lächeln, auf das ich so abfahre. Jetzt sehe ich es einmal live, wie es passiert. Wenn ihr diesen Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, ihr schon mal gehört habt, dann wisst ihr, dass dieses Lächeln immer und immer und immer wieder auftaucht. Denn allein der Titel gibt ja schon her, dass da eine ganz große Prise Selbstironie drinsteckt. Severn, zu diesem Zeitpunkt, zu dem wir uns heute treffen, hast du bereits 303 Folgen produziert. Und immer an einem Sonntag, wie die kommt die Erinnerung und der Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht. Wie hältst du das so lange aus, in einem ja 20- bis 30-minütigen Monolog die Welt über deine Brettspiel-Eskapaden zu informieren?
Ja, ich denke, dass die Konstanz da das Resultat zu meinem Erfolg ist oder zu meinem Durchhalten. Wenn ich da mal schleifen würde, dann könnte es sein, dass ich dann nochmals schleifen werde und danach gibt es keinen Podcast mehr und das wäre auch schade. Von dem her einfach schön immer dranbleiben und versuchen, das Ganze drumherum zu organisieren, dann kommt es auch gut. Mit jedem Sonntag, ja, etwa um 8 Uhr, wie ein Schweizer Uhrwerk, haben wir schon ab und zu mal gehört.
Magst du uns ein bisschen von deinem Konzept erzählen, was du in deinem Podcast so machst, außer unfassbar auch gut auszusehen?
Ich habe leider keinen YouTube-Kanal, sonst könnte man das jetzt sehen, wie toll, dass ich da auf der Kamera wirke. Aber vom Konzept von meinem Podcast her geht es im Großen und Ganzen eigentlich darum, was habe ich innerhalb der letzten Woche alles gebastelt und gespielt mit meinen Kindern oder in Erwachsenenrunden oder auch online auf der Board Game Arena. Ja, ab und zu mal klein wenige News, falls ich mal etwas aufgeschnappt habe, aber ganz, ganz selten. Ja, kurz und knapp erklärt.
Genau, und deine Titel stellen sich auch immer ganz, ganz interessant zusammen. Magst du da etwas zu erzählen?
Ui, ja, ganz früher, zu Beginn bis etwa zur Folge 20, waren es einfach irgendwelche Titel, die gerade zum Inhalt des Podcasts gepasst haben. Ab der 21, denke ich, habe ich dann begonnen, die Zahlen mit popkulturellen Referenzen oder anderen Referenzen mit der Zahl zu verknüpfen. 21 Jump Street und 22 Acacia Avenue, kann ich mich da noch gut erinnern, mit dem Song von Iron Maiden und so weiter und so fort bis zur Folge, keine Ahnung, 150 oder sowas, bei dem es dann irgendwann mal nur noch um Pokémon und Ländervorwahlen ging oder sowas oder irgendwelchen Nahrungsmittelzusätzen. Irgendwann habe ich begonnen, nur noch den Random Word Generator zu nutzen mit einem, mit zwei und mit drei Wörtern. Das wiederholt sich jetzt eigentlich reihum.
Genau, die aktuelle Folge heißt übrigens Accumulation Tactic, wenn ich das richtig ausspreche.
Weiß? Ja, ganz genau, ja. Und jetzt, ich versuche auch mit künstlicher Intelligenz, also mit Bilderstellung via künstlicher Intelligenz, versuche da jemals noch ein passendes Brettspiel zu den Titeln irgendwie herzustellen im Prinzip. Aber das bloß für Instagram und man sieht es auch auf der Website in einem kleinen Bild, aber ja, viel zu bedeuten hat das eigentlich nicht.
Kennt ihr die Momente in eurem Leben, wo ihr plötzlich einen tieferen Sinn verstanden habt? Ich habe jetzt den tieferen Sinn so verstanden, dass deine Titelfolgen gar keinen Sinn machen, sondern dass es ein Zufallsgenerator ist, mit dem du einfach Wörter rausklopst.
Das ist so, ja. Früher nicht, aber aktuell ist es so,
ja. Gesagt, ja?
Genau.
Dafür musste ich so alt werden. Severn, ich habe schon einmal, ich glaube, es war in deiner 250. Jubiläumsfolge gesagt gehabt, dass du mit mir schon ganz viel gereist bist, obwohl du das gar nicht weißt. Ich habe dich schon an den entlegensten Orten gehört, auf den Kopfhörern, liegend in Irland, in meinem VW-Bus, weiß ich noch, ganz oft im Wald joggend, das weiß ich auch. Ich bin mit dir ein gutes Stück durch Schweden gereist. Du bist also tatsächlich ein treuer Begleiter. Was ich allerdings von dir noch gar nicht kennengelernt habe, ist deine musikalische Seite. Denn du bist ja auch als Musiker sehr aktiv, bist ein Flötist in einer Folk angehauchten Band, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, genau, ja. In meiner Band oder in unserer Band Red Shamrock spiele ich Flöte, also Flöte wie irische Flöte, klassische Querflöte, irische Tin Whistle, Low Whistle und Dudelsäcke verschiedene. Und singen tue ich da auch noch. Und das jetzt, im Februar haben wir unser Jubiläum, und zwar 25 Jahre. Von dem her, da sind wir schon relativ lange unterwegs miteinander, ja.
Also bist du mit 5 Jahren angefangen, Musik zu machen?
Ungefähr mit 5, ja.
Ungefähr. Ungefähr. Über den Daumen, so Pi mal.
Ja, dein Rückblick auf das, was du gespielt hast, mit Erwachsenen und auch mit deinen Kindern, hat uns vielleicht ja auch ein bisschen inspiriert zu unserer Kategorie Aus der Lameng. Und das ist doch eine wunderschöne Überleitung. Und JD, ich wollte dich fragen, was hast du denn in der letzten Zeit, seit unserer letzten Aufnahme so gespielt, wo du sagen würdest, oh ja, das ist erwähnenswert, da würde ich ganz gern was darüber sagen.
Ich war ja in Hamburg im Würfel und Zucker mit meiner besseren Hälfte und Judith, und da haben wir Nussfjord gespielt. Das war richtig, richtig cool. Das war eine schöne Spielerfahrung, muss ich sagen. Ein richtig ausbordendes Worker Placement Uwe Rosenberg Spiel im Norwegen, das, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir sind Schiffer, müssen Schiffe reinholen, damit müssen wir die Ältesten ernähren, dann gibt es verschiedene Aktionen, die wir machen können. Also es vermischen sich da so ein bisschen die guten Sachen von Agricola, die guten Sachen von Glasstraße zu einer wunderbaren Melange. Und das Ganze geht über 7 Runden, und ja, wir hatten eine sehr gute Zeit mit Nussfjord. Habt ihr das gespielt? Kennt ihr das?
Ja, ist schon etwas länger her, als ich das letzte Mal gespielt habe, aber doch, kam bei uns auch schon auf den Tisch, ja.
Nussfjord spiele ich total gerne zu zweit, weil es auch ein unglaublich schnell gespieltes Spiel ist, bei dem ich dann relativ zügig auch gegen meine Frau verloren habe. Die ist irgendwie unbesiegbar bei Nussfjord. Da gab es jetzt ja dieses Jahr diese große Big Box, in dem alle verschiedenen Kartensets da irgendwie reingekloppt worden sind. Ich weiß noch, dass ich einem Freund aus Saarbrücken meine ganz großen Gefallen getan habe, als ich das Schollendeck in einer total vergilbten Schachtel in einem Brettspielladen in Heidelberg entdeckt hatte und ihm dann mitgebracht habe. Das war für ihn fast wie Weihnachten. Ja, und durch diese große Big Box ist jetzt alles zusammengeraten, und wer, also ja, so ähnlich wie bei Agricola, eben die Abwechslung in diesen Worker Placement Spielen von Rosenberg sucht, der kriegt sie dann über die Kartensets. Sevan, womit hast du dir die Zeit vertrieben in der letzten Zeit?
Ein neues Spiel, was bei uns eingezogen ist, ist Deducto, ein Kartenspiel, bei dem wir auf relativ einfache Art und Weise deduzieren müssen, was für eine Karte, dass wir verdeckt auf unsere Hand halten. Also verdeckt für uns, aber nicht verdeckt für die anderen. Mit weiteren Handkarten, die wir ausspielen, ja, versuchen wir halt so mit Hinweise zu bekommen, um was für ein Tier, um mit welcher Verkleidung, an welchem Ort sich das handelt. Und wird dann relativ schnell erklärt, aber macht relativ viel Spaß. Es gefällt mir ganz gut, und bringe ich auch gern ab und zu auch mit eben zur Arbeit mit meinen Arbeitskollegen oder mit den Kindern oder sonst, wenn wir wo sind, kann man das gut und gern mitnehmen, was auch nicht besonders viel Platz braucht. Ein tolles Spiel, wie ich finde.
In deinem Podcast weist du immer darauf hin, dass du auch Spiele im Bereich der Arbeit einsetzt, sowohl mit deinen Klienten als auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen. In welchem beruflichen Umfeld bist du denn unterwegs?
Ich bin Sozialpädagoge und arbeite mit beeinträchtigten Menschen. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland Behinderte sagt.
Beeinträchtigt ist auf jeden Fall besser. Behindert sagt man wohl, aber meint es dann auch abwertend und abfällig. Beeinträchtigte Menschen oder Menschen mit Behinderung ist, glaube ich, eine viel, viel schönere Variante,
das auszudrücken. Genau, ich wusste, teilweise gibt es mal wieder so eine Änderung, wie man es dann sagt, aber bei uns in der Schweiz sagt man schon noch Menschen mit Beeinträchtigung. Da ist man sicher auf der besten Seite. Und das mache ich schon seit über 15 Jahren. Jetzt gefällt mir eigentlich sehr gut. Wir selber sind nicht an einem Hauptstandort, in einem Wohnheim, sondern in einer Außenwohngruppe mit unseren Klienten. Das bedeutet, wir haben Wohnungen gemietet und unsere Klienten wohnen in den einzelnen Wohnungen drin. Wir begleiten sie da in ihrem Alltag mit Kochen und Wäsche waschen, Ferien organisieren und so weiter und so fort. Alles andere, was man hier wie auch so machen würden, wenn wir in dieser Wohnung leben würden, einfach noch mit weiterer Unterstützung. Das ist wirklich ein ganz tolles Berufsfeld, und möchte eigentlich gar nicht mehr wechseln.
Es ist immer wieder bedeutsam, wenn jemand mit so viel Begeisterung von seiner Arbeit für andere Menschen spricht. Ich möchte jetzt mit Begeisterung von einem Spiel sprechen, das ich gespielt habe, und zwar ist es Dream Team. Ich sag mal ganz kurz, das ist das Kneipenquiz ein bisschen in besser, weil das Wesentliche des Kneipenquiz übernommen wurde, nämlich 5 Runden, 5 Fragen. Aber diese lästigen Flaschenrumschieberei, Punktebewertungssystem, das niemand versteht, ausgelassen wurde dadurch, dass du einfach als Team einen Punkt kriegst, wenn du eine Frage richtig beantworten kannst. Und wenn du eine Frage falsch beantwortest, dann drehst du aus einem Kartendeck eine Karte um und dann rückt ein Fuchs auf einer Leiste weiter. Je nach Schwierigkeitsgrad kann dieser Fuchs zwischen 0 und 2 Felder gehen oder zwischen 2 und 4 oder wenn du auf dem höchsten Niveau spielst dann auch schon mal, glaube ich, 5 Felder und dann wird es auch schon recht knackig. Das Besondere daran ist, dass ich dieses Spiel nicht nur kooperativ gespielt habe, sondern auf Wunsch meiner Tochter Emma auch einmal gegeneinander in 2 Zweierteams. Und obwohl ich ja eigentlich gar nicht so sehr der Mensch bin, der Quizspiele gegeneinander spielt, das hat schon richtig Spaß gemacht. Da war so ein bisschen Wettkampfmoment drin. Und während ich in dem kooperativen Spiel die eingesetzten Joker ein bisschen lame finde und auch in der Regel gar nicht dran gedacht habe, dass ich die einsetzen konnte, so hast du dann auch in dieser Variante gegeneinander die Möglichkeit, auch bei vollkommener Unwissenheit dir dann trotzdem einen Punkt zu garantieren, weil du zum Beispiel einen Joker einsetzt dafür, dass das andere Team auf jeden Fall die Antwort weiß. Oder du kannst einen Joker darauf einsetzen, dass zum Beispiel keiner die Antwort kennt. Und da gehst du durchaus mal bei totaler Ahnungslosigkeit durchaus mit einem Punkt raus. Und deswegen ist Dream Team eine gute Sache. Die Fragen genauso Knallerqualität wie in dem Kneipenquiz. Also dieser Vergleich muss immer geleistet werden, weil Kneipenquiz für mich der absolute Favorit in diesem Genre momentan ist. Aber Dream Team hat auf jeden Fall von euch eine Chance verdient. JD, hast du noch was?
Ja, nur noch namentliche Erwähnung. Ich habe noch Humorland gespielt. Auch ein wunderschönes Spiel, wie ich finde. Also gerade auch, da ich ja hier aus Ostfriesland komme, viel mit Moor zu tun habe. Auch ein sehr thematisch interessantes Spiel, was auch wirklich also so vonstatten geht. Das mag ich ja, wenn so Spiele auf wahren Begebenheiten basieren. Und gerade wenn es so biologisch ist, finde ich sowas mal spannend. Mit einigen oder anderen Abstraktionen muss man dazu sagen. Aber Moorland ist, hat mich sehr begeistert. Kennt ihr das, Moorland?
Gespielt habe ich selber nicht, aber das ist ein Spiel letztes Jahr von Deep Print Games.
Genau, von Steffen.
Ja, okay.
Ja, schade, dass das wirklich fast niemand gespielt hat, weil das ist richtig gut. Es ist eigentlich auch ein Auslegespiel. Du hast im Prinzip einen Wasserweg aus 12 Plättchen, den du managen möchtest. Und dabei werden immer Blumen und Pflanzenteile hin und her gespült. Und du kannst sie strategisch so spülen lassen, dass du sie dann wieder benutzen kannst, um andere Karten auszuspielen. Das macht richtig Freude. Und ich weiß auch nicht, warum das einfach nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist ein gutes Spiel, JD.
Ist absolut ein gutes Spiel. Und das ist, macht richtig viel Spaß, weil es auch modular ist. Also einmal Spielprinzip an sich macht Spaß. Und auch der erhöhte Schwierigkeitsgrad. Das ist also super modular. Verstehe ich nicht. Also verdient definitiv mehr Anerkennung.
Ja, spielt Moorland, ihr lieben Menschen. Sevan, hau noch einen raus, wenn du noch einen hast.
Bei der Stefan Feld City Collection haben wir Kathmandu als Erstpartie mal angetestet mit meiner Frau, mit meinem Sohn oder mit unserem Sohn besser gesagt. Das ging schon relativ gut zu spielen, relativ eingängige Regeln ohne großes Details für Elefants, funktioniert ziemlich gut. Ein Laufspiel, bei dem halt eben Ziel nicht unbedingt das Ziel ist, sondern auch der Weg das Ziel ist, da man auf der ganzen Strecke relativ viel Sachen machen kann, Gegenstände holen, Tempel besuchen und Gaben abgeben, Landkarten holen und diese mit anderen Mitspielenden tauschen, Tiere malen, also wirklich ein relativ entspanntes Spiel mit Würfelauswahlmechanismus, gefällt mir schon sehr gut eigentlich in der Erstpartie.
Mhm. Aber Tiere malen ist dann eher eine abstrakte Handlung innerhalb des Spieles und nicht tatsächlich etwas, was du tun musst.
Das ist eine abstrakte Handlung, ja. Es liegen Tierkarten aus mit bestimmten Hintergründen. Wenn du mit einem Miak, der Leitfigur, auf so einer Farbe landest, dann kannst du mit Abgabe eines Malkastens dieses Tier malen und diese Karte zu dir nehmen, ja, genau.
Ja, ich frage halt nur nach, weil durch Krakel-Orakel habe ich jetzt ein ganz großes Selbstbewusstsein, Dinge zu krakeln, die anderen auch plötzlich erkennen, weil sie wissen, da liegen ein paar Karten auf dem Tisch, das könnte es sein. Legen die ja immer noch mein Muttermal, es war einfach nur ein schwarzer Fleck. Und erste Idee war Mickisches, also fliegen direkt, aber am Schluss war es das Muttermal. Ach, ich war so stolz. Von JD weiß ich, dass er schon gekrakelt-orakelt hat, Sevan, du hast zumindest mal eben auch gerade gelacht. Hast du das auch schon gespielt?
Nein, ich habe nur schon ab und zu mal vom Spiel gehört, aber ich habe keine bildliche Vorstellung, worum es da geht, ehrlich gesagt.
Ich möchte ja einen Imperativ jetzt aussprechen. Ihr müsst alle Krakel-Orakel gespielt haben, um euch eine Meinung zu bilden.
Perfekt.
Danke. Es gibt um Saarland noch Meisterschaften.
Das ja, genau. Ich bin Meister. Ja. Ich bin Krakel-Meister. Ich hatte am Wochenende einen ganz großartigen Samstag, denn ich bin in the heart of darkness, würde ich schon fast sagen, tief in die Pfalz gefahren, in den Pfälzerwald, um dort im Naturfreundehaus Elmstein mich mit vielen Menschen zu treffen, die dort gespielt haben, auf einem organisierten Spielewochenende der Naturfreunde. Und dort war auch Johannes, der Brettspielminister, der mich schon mit einem freudigen Gesicht erwartet hatte, denn ich hatte Saltfjord mit dabei. Und dann haben wir zu viert Saltfjord gespielt. Und Saltfjord ist die hübsche Schwester des hässlichen Kükens Santa Maria, was allerdings als Würfeleinsatzspiel eins meiner absolut liebsten Spiele ist, aber bei dem man wirklich sagen muss, da ist mit der optischen Darstellung damals ziemlich viel fehlgelaufen, insbesondere die Punktemarker, die dich ganz grenzdebil angrenzen. Ja, Saltfjord ist jetzt überarbeitet, ist an den richtigen Stellen verändert. Es bleibt immer noch bei diesem, wie ich finde, total genialen Einsatzmechanismus deiner Würfel, dass du eben weiße Würfel so einsetzen kannst, dass sie Spalten aktivieren und dass du farbige Würfel einsetzen kannst, dass sie, jetzt muss ich überlegen, Reihen aktivieren. Oben, unten, links, rechts ist nicht so meine Stärke. Ja, und dabei entsteht dann ein ganz wirklich kluges Planungsspiel aus Dingen, die du tun kannst, und den namenstragenden Titel Saltfjord, der kommt daher, dass du eben mit deinem Schiff auch über eine Aktion in den Fjord hineinfahren kannst und dort kannst du Fische fangen oder du kannst Hummer bergen oder du kannst doch mal ein Stück Treibholz oder einen Goldbarren mitbringen, was vielleicht thematisch für Norwegen nicht so richtig passt, aber für das Spiel überhaupt richtig gut ist. Saltfjord hatte ich jetzt innerhalb von kürzester Zeit ein paar Mal gespielt und von jeder Partie zu Partie mag ich es mehr. Ich glaube, ich habe auch die ein oder andere Schwäche darin entdeckt. Da geht es um diese Fähigkeitsplättchen, die man am Anfang ausgeteilt bekommt. Da kann es schon mal sein, dass man vielleicht etwas hat, was den anderen gegenüber ungleich schwächer oder stärker vorkommt. Aber das ist ein Spiel, von dem ich mich so freue, dass es jetzt auch bald auf den deutschen Markt kommen wird und bei dem ich mich schon drauf freue, morgen gleich wieder mit Julia und ihrem Mann und einer Freundin aus Saarbrücken spielen zu können. Und auch bei euch hoffe ich doch, dass ihr zumindest mal die Santa Maria Experience habt und vielleicht auch schon mal die Finger an Saltfjord dranlegen konntet.
Santa Maria habe ich tatsächlicherweise schon gespielt, aber es ist bei mir wieder ausgezogen. Aber vermutlich, ja, wird mit neuer Illustration oder grenzdebiles Grinsen dieser Punktemarke, könnte man sich das ja wieder überlegen.
Ja, Santa Maria habe ich schon lang nicht mehr gespielt. Wahua. Von daher kann ich nichts mehr dazu sagen. Wahua. Ich müsste es doch mal wieder spielen.
JD, wir driften ja tatsächlich ab. Also ist hier, also letzte Folge Santiago, jetzt Roland Kaiser, deine Biene Maya. Ich würde sagen, die alles außer Top-Listen-Playlist powered by the Brettsegels verkommt mittlerweile wirklich zu einem Sündenpool musikalischer Musik. Ich bin froh, dass Severn zumindest mal am Anfang 22 Acacia Avenue von Iron Maiden genannt hat. Wir müssen das retten oder einstampfen, JD. Eins von beidem.
Naja, wir könnten ja auch einfach wie Hits der Guilty Pleasure drunter schreiben und dann ist es das.
Nee.
In jeder Scheiße steckt ein bisschen Würz, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das ist ein guter Spruch und da steckt viel Lebensphilosophie drin.
So, dankeschön. Wollt ihr noch irgendwas erzählen, was ihr gespielt habt?
Nö, wir lassen doch Severn jetzt mal das Thema vorstellen, oder?
Das ist eine hervorragende Idee. Das wäre nämlich sonst auch mein Vorschlag gewesen. Aber toll, dass Olli wieder gemacht hat.
Zur Auswahl standen einige tolle Ideen, zwei Easy Picks und eins, was eher etwas schwerer war. Drum haben wir uns halt hier für das schwerere Thema entschieden. Und zwar geht es um makabere Spiele. Jetzt hatte ich im Verlauf der Woche hatte ich das Wort morbid noch bei mir im Kopf hängen. Spiele mit makabren Themen ist heute das Thema, bei dem wir Spiele vorstellen werden.
Ja, und das hat mich vor ganz schöne Probleme gestellt. JD, wie bist du an dieses Thema rangegangen?
Ich bin vor mein Regal gegangen und habe gesagt, oh, verdammte Axt, ja. Ich bin ja gerade mit dem Umzug und einige Spiele sind schon eingepackt. Ich musste echt tief in meine Erinnerung graben. Okay, was ist denn makaber? Dann habe ich erstmal geguckt, alles klar, wörtliche Übersetzung, bla bla bla, morbide auch, okay. Und ich habe tatsächlich zwei Spiele gefunden. Und das ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, aber ich werde es auf jeden Fall erläutern und ihr werdet denken, ja klar, sicher, das macht total Sinn. Das kann ich euch schon mal erzählen.
Ja, das Gute ist ja, dass es unser Podcast ist und letztendlich können wir ja machen, was wir wollen. Und ich weiß nicht, ob wir Dennis bei seiner Grundidee da gerecht werden, makabre Spiele vorzustellen. Aber ich habe zumindest mal auch zwei Spiele, von denen ich glaube, dass sie etwas mit dem Tod zu tun haben. Ja, habe aber gemerkt, das Thema hat mich ein bisschen bedrückt. Also es ist so schwer zumindest mal. Silvan, wie ist das bei dir?
Also von der Auswahl her, fragst du, oder?
Ja, sowohl als auch. Also was macht das Thema mit dir und wie leicht ist es dir gefallen, zwei Spiele zu finden?
Es fiel mir relativ einfach. Das eine Spiel ist eben auch eins, was ich gerade neulich mal gespielt habe und da ist mir der Tod dann eben ziemlich eingefahren. Drum hatte ich das auch sofort auf dem Schirm. Und das andere, das fiel mir dann durch die Woche ein, dass ich da noch ein passendes Kartenspiel habe, das wirklich sehr gut zu dem Thema passt. Also ging eigentlich relativ schnell und ich war da ziemlich sicher, dass ich diese zwei Spiele vorstellen werde. Ja.
Und ich bin so gespannt, ob wir Doppelung haben, weil so viel gibt es jetzt ja nicht. Also zumindest kenne ich nicht so viele makabre Spiele. Und ob wir wirklich das gleiche Selbstverständnis von makaber haben. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie da die Reise aussehen wird. Auf jeden Fall witzig und lust, weil wir drei wissen uns schon zu helfen. Aber wer fängt eigentlich an, Olli?
Oh ja, lass uns das herausfinden und wir machen das wieder mit unserer Variante von Schätze it if you can. Sevan, du hast das Spiel mit Sicherheit schon einmal gespielt. Du weißt, dass es darum geht, dort in der Regel mit Zahlen eine Einordnung zu finden. Wir brechen das allerdings ein bisschen runter. Ich habe mir eine Karte genommen. Auf dieser Karte sind insgesamt 9 Impulse. Und diesmal geht es darum, Künstler nach dem Geburtsjahr einzuordnen, aber ganz entspannt, du kannst die Augen wieder öffnen. Du suchst dir einfach zufällig einen Künstler aus. Sag mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 9.
Die 7.
Die 7, das ist Frida Kahlo. Sevan, JD, Olli, wann ist Frida Kahlo geboren? Die Person, die am nächsten an ihrem Geburtsjahr ist, die Frau, die die Monobraue erfunden hat, der beginnt heute ein erstes Spiel vorzustellen zum Thema makabere Spiele. Frida Kahlo, Geburtsjahr.
Darf ich?
Ja, gerne.
1923.
1923 steht.
Nee, die ist früher geboren. Ich sage 1907.
1907 und ich habe mich mit Frida Kahlo nur mit ihrem Werk, aber niemals mit ihren Lebensdaten beschäftigt und ich sage, dass sie 1927 geboren ist. So, und jetzt schaue ich mir die Karte an und sage euch, Frida Kahlo ist 1907 geboren.
Nein.
JD. Dann haben wir unsere Reihenfolge und auch ein blindes Huhn trinkt mal ein Korn, gell? So heißt das in Ostfriesland.
Genau. Corn to be alive, da haben wir es.
Corn to be alive.
Das ist ein
anderes
Thema.
Ja, JD, makabre Spiele, du eröffnest. Sevan, du bist die Position 2 und ich hatte von Frida Kahlo keine Ahnung und stelle dann zuletzt mein Spiel vor, mein erstes.
Wunderbar, mein erstes Spiel. Ich fange schon mal mit den harten Fakten an, dann vergesse ich das auf jeden Fall nicht. Bei Board Game Geek ist 2020 erschienen, kann man von 3 bis 13 Spielern spielen. Man kann sogar mit 20 Leuten spielen, habe ich auch schon gemacht. Ein paar funktioniert wunderbar, dauert ungefähr 30 bis 90 Minuten. Ist ab 14 empfohlen, aufgrund der Tatsache, dass das Thema schwierig sein kann. Macht das tatsächlich auch Sinn? Und ein Complexity Rating von 1,03. Also ist ziemlich harte Kost. Das Spiel heißt Trial by Trolley. Und was tun wir bei Trial by Trolley? Also es ist, einer von uns ist der Zugführer und es gibt 2 Teams, gibt verschiedene Karten. Es gibt einmal die Unschuldigkarten, dann gibt es die Schuldigkarten und dann gibt es immer noch die, wie heißen die denn? Die Modifikatoren. Ja klar, die Modifikatoren. So, wenn wir dran sind, haben wir die Karten, wo dann Namen draufstehen oder irgendwelche Persönlichkeiten oder Personengruppen oder Tiere. Und wir legen immer erst unsere Unschuldigkarten. Und dann auf unsere eigene Strecke, dann legen wir die Schuldigkeiten auf die andere Strecke. Und so entstehen dann Konstellationen und wir müssen immer gucken, dass wir den Zugführer davon überzeugen, dass er die andere Strecke nimmt. Also man hat so einen Spielplan, wo man eine Schiene hat, die sich quasi in 2 Schienen teilt und ja, eins gehört eben Team A, eins gehört Team B. Und wir müssen den Zugführer jetzt davon zu überzeugen, warum, wieso, weshalb er jetzt nicht zu uns fährt, sondern zu den anderen fährt. Das Spiel an sich ist relativ simpel, aber die Diskussionen, die dabei entstehen, laden tatsächlich zu ethisch und moralischen Dilemmata ein und wie man diese auflösen oder auch nicht auflösen kann. Also ich habe schon Menschen schwitzen sehen, die sonst mit beiden Beinen im Leben stehen und jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammte Axt. Olli, du musst hier schneiden heute. Das tut mir ein bisschen leid.
Für dich schneide ich alles, Baby, sogar deine Vorhaut weg. Aber ich fange jetzt einfach mal an, euch zu sagen, dass ich habe ganz wenige Spiele, die ich nicht spielen möchte, aber Trial by Trolley ist eins dieser Spiele, bei denen ich gesagt habe, nein, danke. Das ganze Spiel ist ja in seiner Idee entnommen aus einem moralischen Dilemma. Genau. Nämlich, wählst du den Tod einer einzelnen Person oder den Tod von mehreren und was tust du for the greater good, sagt man im Englischen. Also was wäre für die Allgemeinheit das kleinere Übel? Und das ist ein Schuldilemma, das sich in der Philosophie durchgesetzt hat, das natürlich auch beruflich den Weg in meinen Unterricht gefunden hat und das zu ja ganz besonderen Diskussionen führt. Ich könnte mir allerdings bei aller Seriosität, die hinter diesem Problem steht, nicht vorstellen, dass ich daraus ein Spiel machen möchte. Dafür ist mir dieses Thema zu wertvoll, zu bedeutend. Mhm. Und deswegen habe ich bisher alle Versuche standhaft gekontert. Das hat mir durchaus ein bisschen Nasenrümpfen eingebracht. Und das heißt auch schon, nee, das will ja der Olli nicht spielen. Nee, aber ich will es tatsächlich nicht spielen. Also die Vorstellung, dass ich mich entscheiden muss, wer stirbt hier, das geht überhaupt gar nicht mit mir klar. Und dann könnte der kleine Olli nachts nicht schlafen. Servan, bist du da ein härterer Brocken als ich, Weichei?
Naja, ich kenne das Spiel halt nicht. Aber bei Werwölfe entscheidet man ja auch, wer das sterben wird. Aber kann man vielleicht jetzt so nicht gerade vergleichen.
Ja, aber bei Werwölfe ist ja klar, immer derjenige, der die Fresse am weitesten aufmacht.
Ja. Naja, aber ich kenne das Spiel auch gar nicht, von dem her. Ich höre jetzt gerade zum ersten Mal davon, ja.
Ich würde gerne nochmal kurz Stellung nehmen. Ich kann verstehen, was du meinst, Olli. Ich denke, wenn du aber diesen sicheren Rahmen des Spiels tatsächlich nutzt, klar kommen auch witzige Sachen und es sind auch, da kommt dieser makabere Punkt, ne? Also es gibt dieses klassische Beispiel, auf der einen Schiene ist das Baby, auf der anderen Schiene ist das ältere Ehepaar. So, wen von den beiden fährst du um? So, und dann spielt natürlich, ja, ich weiß, Olli. So, und dann fasst eine Diskussion, okay, dann sagt die eine, also in der Diskussion sagt das eine, ja, ich komme aus der Zukunft und das Baby wird irgendwann mal Mussolini werden. Alles klar. So, das ältere Ehepaar sagt dann auch irgendwas Fieses, Gemeines. Es kann, klar, auf eine krude Art und Weise, gebe ich dir vollkommen recht, aber in einem sicheren Rahmen Diskussionen und Diskutieren geübt werden.
Aber hast du denn gar nichts aus der Hauptdirektive gelernt, dass du niemals einen Zeitstrahl durcheinander bringen darfst, weil das ungeahnte Auswirkungen bringen kann für das Universum? Was war los mit dir auf der Star Trek Academy, du Arschkrampe?
Ich liebe dich dafür, dass du eine Star Trek Analogie bringst. Es heißt oberste Direktive, du Nerd. Und
ich guck das ja auf Englisch, du Sack. Okay.
So, und jetzt lassen wir Silvan einfach mal sein Spiel vorstellen. Also, ich hatte ich kann ja die Autoren nennen, Trial by Trolley, von
ist aus der T-Reihe.
Doppel-T. Simone Luciani und nein, Scott Hauser heißt der gute Mann. Im Englischen auch, also im Englischen unter Dilemma Express erschienen, sehe ich hier gerade.
Ja. Geil, im Englischen als Dilemma Express und im Deutschen Trial-by-Trolley. Jo, so macht das Sinn. Servan, bitte.
Das Spiel, was ich jetzt gerne vorstellen möchte, nennt sich Side Effects. Kam 2017 raus bei Pillbox Games. Und die Autoren sind Jen Igartua, Jay James und Kat Tech. Das Ganze ist fantastisch illustriert von Ben Bronstein. Wir haben hier ein Kartenspiel, was irgendwie an Drecksau erinnert. Also man hat hier Karten ausliegen, die man irgendwie weghaben möchte. Und zwar sind das hier keine Schweine oder keine Säue. Es sind Krankheiten. Und zwar haben wir, zeig's euch mal schnell, solche schöne Krankheiten wie Anorexie oder wow. Angstzustände. Das hat doch schon mal Wahnsinn. Und Depressionen. Es gibt auch Selbstmordgedanken. Und diese Karten liegen bei einem aus. Vier Stück hat man da zur Hand zu Beginn des Spiels. Und die kann man natürlich mit Medikamenten heilen. Solche Handkarten hat man auch zu Beginn des Spiels auf der Hand. Und wenn man am Zug ist, dann darf man zwei Karten ziehen und zwei Karten legen oder zwei Aktionen machen im Prinzip. Man kann passende Medikamente auf seine Krankheiten drauflegen. Ja, die behandeln dann diese Krankheiten. Wenn man alle behandelt hat, ist man fein raus und das Spiel ist durch. Man hat gewonnen und kann die Klinik vermutlich wieder verlassen. Das Problem mit den Medikamenten ist dann eben, dass sie halt Nebeneffekte haben. Diese Nebeneffekte, ja, die ermöglichen dann den anderen Mitspielern, dir Krankheiten zuzuschustern, weil ein weiterer Nebeneffekt von diesem Medikament ist zum Beispiel der Wahnsinn. Und wenn man halt eben noch eine weitere Krankheit hat, dann wird die Auslage immer größer. Man wird immer kranker durch diese Medikamente, durch diese Nebeneffekte. Ja, da ans Ziel zu kommen, diese Krankheiten loszuwerden mit Medikamenten, ist schon ziemlich schwierig. Interessant ist das Handeln durch das Spiel hindurch. Man kann mit seinen mitspielenden Personen, wenn man als aktive Mitspielerin oder Mitspieler dran ist, Karten aus der Hand rausnehmen und sagen, ich habe hier ja ein Medikament gegen Spielsucht, ich brauche aber etwas gegen den Wahnsinn, möchte da jemand gerade mit mir tauschen und so. Das kann man da machen, das ist schon interessant. Problematisch wird es dann, wenn einem das verwehrt wird und darf man selber eine Episode ausspielen, das quasi... Ja, wenn man eine Krise hat, das kann man jemandem auf sein Krankheitsbild drauflegen und da wird dann jemand mit dieser Krise betroffen. Kann ganz viel verschiedene Auswirkungen haben, je nachdem, was für eine Krankheit das man hat. Zum Beispiel bei Impotenz darf man keine weitere Karte mehr flach legen, darf man keine Karten ausspielen für eine Runde. Bei Depressionen muss man eben aussitzen, weil man eben gar nichts mehr machen möchte und so. Bei eben Selbstmordgedanken muss man die ganze Kartenhand loswerden. Am schlimmsten ist eben der Wahnsinn, wenn man wenn man da eine Krise zugeschustert bekommt, muss man alle Medikamente auf den ausliegenden Karten entfernen. Also ist ziemlich heftig. Ja, wieso ich das halt eben so morbide, makaber gefunden habe, ist halt mit den einzelnen Krankheitsbildern, halt mit dem Selbstmordgedanken, dass man das irgendwie mit den Medikamenten heilen kann und dass man da Medikamente untereinander so austauscht, das fand ich irgendwie schon etwas makaber. Und darum habe ich es hier mal mit als Thema oder als Spiel mit reingenommen. Kennt ihr Side Effects?
Ich habe dieses Spiel noch niemals von diesem Spiel gehört, noch niemals dieses Spiel in der Hand gehabt, aber ich merke, dass ich tatsächlich ein Weichei bin, denn ich bekomme so langsam wirklich ein verstörtes Verhältnis zu den Spielen, die ihr vorstellt und frage mich gleich, ob ich überhaupt mit meinen Spielen gleich in diese Runde reinpasse. Nee, krasser Scheiße, Mann.
Also ich kannte es vorher auch nicht, ich sehe aber gerade die ganzen Illustrationen. Ja, makaber bin ich vollkommen bei dir und es trifft auch so ein bisschen, ich nenne jetzt den Try-by-Trolley-Humor. Und ja, ich glaube, es ist schon speziell, es ist nicht für jeden was gedacht, aber ich glaube, es geht vielen Spielen heute so, dass sie einfach eine Nische in der Nische sind. Würde mich aber mal interessieren zu spielen. Olli, es tut mir ein bisschen leid.
Dasselbe Spiel kam jetzt letztes Jahr wieder erneut auf Kickstarter namens Hex Effects. Da spielt man irgendwelche Alchemisten, die irgendwelche Märchenkrankheiten heilen müssen mit irgendwelchen Potions und Zaubertränken so. Mhm. Also von dem her wurde es thematisch etwas abgeschwächt, dass es noch ein breiteres Publikum, vermutlich eben auch jüngeres Publikum dann eben anspricht. Vom Alter her sagt man, es ist 13 plus auf der Board Game Geek Seite. Könnte man dann eben vorstellen, dass der Nachfolger dann schon für Kinder ab 8 Jahren spielbar ist. Also, ja, ja.
Hast du auch einen Song für uns, für unsere Alles außer Toplisten-Playlist Powered by the Brettsäckel?
Ich habe nichts vorbereitet, aber ich denke, so Jagged Little Pill von Alanis Morissette wird hier schon passen.
Ich hätte übrigens noch Crazy Train von Ozzy Osbourne.
Der passt auch super. Ich glaube, ich werde jetzt die Gesetze des Podcasts beugen. Für mich ist das Makabere darin, wenn Menschen sterben. Und ich glaube, dass wir alle, so wir denn gern Krimispiele spielen, schon ganz vergessen haben, dass wir uns immer darum kümmern, einen Mord aufzuklären. Das heißt, in jedem Krimispiel ist am Anfang irgendwo eine Leiche auf dem Boden. Und was machen wir? Ja, wir gucken einfach mal so ein paar Karten durch. Also, diese erste Empfehlung widme ich jetzt dem ganzen Genre der Mord-Krimispiele. Und eigentlich hätte ich euch ganz gern die Reihe 50 Clues vorgestellt, die es schafft, einen ganz morbiden skandinavischen Kriminalhumor, den man in ganz vielen Romanen von Mankell zum Beispiel findet, auch in ein kartengetriebenes Krimispiel zu übertragen. Aber meine letzte Erfahrung mit dieser Spielereihe ist zu lange her. Deswegen habe ich das Aktuellste genommen, das ich gerade kürzlich gelöst habe. Und das ist Spur des Geldes. Bei Spur des Geldes nimmst du aus einer Spielschachtel einen Geldbeutel Und wie ich finde, ist dieser Geldbeutel, der zwar nur aus Papier gemacht ist, aber wirklich gut gemacht. Denn du schlägst ihn auf und du hast die perfekte Illusion, dass du nun eben in dem Geldbeutel eines verstorbenen Menschen schaust. Und du hast eine Kreditkarte drin. Und du hast eine Rechnung aus einer Kneipe drin. Und du hast eine Visitenkarte eines veganen Restaurants drin. Und du hast ein Passbild drin. Und du hast einen Zettel mit einem Hinweis drin. Und dann beginnen deine Probleme. Das Herzstück dieses Krimispiels, bei dem es darum geht, zu ermitteln, wer eben dafür verantwortlich ist, dass ein Mensch getötet wurde, ist das OED, das Online-Ermittlungsportal. Und da kommt meiner Meinung nach wirklich die Qualität dieses Krimifalls zu tragen, denn du loggst dich dort ein und dann hast du eben ab sofort ein computerunterstütztes Spiel, bei dem du ganz viel Ermittlungsbeweise, Material, neue Dinge freigeschaltet bekommst, sobald du einen Fortschritt erreicht hast. Und der Fortschritt ist so gestaltet, dass du über ein Fragenportal Fragen beantworten kannst. Die sind allerdings nicht nur so gemacht, dass du einfach nur ein Wort angeben musst, sondern du musst eben auch aus der Fülle der digitalen Beweisstücke eben das richtige Beweisstück benennen. Und das hat mir sofort ganz viel Freude gemacht. Und dieser Fall ist klar und nachvollziehbar und er führt dich nicht an der Nase herum oder kommt erst sehr spät mit einem Auflösungsmoment, der dann darin besteht, dass du irgendwie etwas, was du ganz am Anfang vielleicht mal gelesen hast, dann am Schluss gebraucht hast. Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich ermittle und dass alles das, was ich ermittelt habe, tatsächlich relevant ist, weil ich mir dazu eben dann oder dafür dann neue Indizien und Beweise freigeschaltet habe. Das Spiel verzichtet ganz auf Videosequenzen oder eingesprochene Passagen. Das ist ja bei anderen Quiz-Escape-Spielen, Krimispielen durchaus mal so üblich, dass man Passagen hat, die von professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern vorgelesen werden oder so kleine Videosequenzen, wo man jemand auf dem Stuhl gefesselt sieht oder. Das ist dann nicht draußen und mir hat das gefallen. Andere Leute haben gesagt, das ist ein bisschen schade, weil es eben halt so monodimensional ist. Man liest halt viel und sieht halt viel, aber für die Ohren ist nichts dabei. Aber ich fand, bevor man das schlecht implementiert, dann lieber gar nicht implementieren. Und insbesondere, weil Spur des Geldes ursprünglichen Falles, der aus den USA kommt, aus dieser Professor Puzzle-Serie und dann ins Deutsche lokalisiert wurde, übersetzt wurde und dann kann ich durchaus nachvollziehen, dass es sich eben nicht anbietet, dann noch Videos nachzuvertonen oder nachzuproduzieren. Also insofern für mich ein richtig sauguter Fall, den ich auch am Schluss gelöst habe und auch verstanden habe, warum es so ist und wo ich das Gefühl hatte, ich bin ein Ermittler. Und noch einmal der Hinweis, stellvertretend dafür, dass wir vergessen haben, dass an jedem Krimifall, der mit einem Mord zu tun hat, am Anfang eine Leiche steht und da kommt dieses makabere Moment. Und wenn ich mir jetzt auch vorstellen könnte, dass ihr diesen Fall noch nicht gespielt habt, habt ihr ja doch aber vielleicht einen Lieblingsfall oder ein Lieblingskrimispiel, das ihr an dieser Stelle erwähnen könntet. Servan, du zum Beispiel.
Ja, das ist etwas problematisch, denn Krimispiele kommen bei uns irgendwie gar nicht gut an. Den letzten großen Fall, den wir gespielt haben, war das Feuer in Adlerstein. Das war zu der Zeit gerade in aller Munde und auch hoch gelobt. Und ich dachte, komm, lass uns mal ein Krimispiel probieren. Und wir saßen dann da, haben diesen Fall gelöst, aber irgendwie kam überhaupt keine Spannung auf. Also von dem her, wir haben es danach dann sein lassen. Vermutlich gibt's auch ganz viel andere tolle Sachen, die wir auch mal probieren könnten. Aber es gibt auch ganz viele andere Spiele, die eigentlich viel geiler wären, würde ich mal sagen. Aber das ist mein Thema in Bezug zu Krimispielen.
Ja, aber auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, dass eben nicht jedes Genre oder nicht jedes Spiel generell gut ist, sondern es muss auf dich und auf deine Persönlichkeiten, auf deine Spielbedürfnisse passen. Und wenn ihr eben keine Krimispiele-Menschen seid, dann seid ihr es nicht. Aber du hast ganz am Anfang, als ich gesagt habe, es geht um einen Mord, hast du die Augen aufgerissen, voller Erwartung, was ich gleich sagen werde. Und dann in einem Kopfschütteln hast du diesen Gesichtsausdruck verabschiedet. Womit hättest du denn gerechnet, was ich sage?
Ich denke, der Wortlaut war, dass jemand stirbt und ich dachte eben an den obvious pick, den ich eben auch noch vielleicht später bei der Ehrenwerten Ernennung noch könnte vorstellen. Aber nee, das war es dann nicht. Ich war dann, es ist ein Krimispiel, alles klar.
Alles klar, genau so sah es aus. Ja. Alles klar, ich höre jetzt gesagt nicht mehr zu, ich mache mal die Augen zu und meditiere eine Runde. Teddy, Lieblingskrimispiel für euch?
Ich habe Anna gerade eben kurz gefragt, haben wir schon mal ein Krimispiel gespielt? Nö. Also ich ist ähnlich wie bei Servant, es ist tatsächlich nicht. Doch, also ich habe schon mal eins gespielt, das hat mich leider überhaupt nicht vom Hocker gehauen, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Das war auch eher so eine lose Zettelwirtschaft vom, nicht Top-Verlag. ich krieg's nicht mehr zusammen. War aber überhaupt nicht in sich schlüssig und hat mir keinen Spaß gemacht. Ich weiß aber, dass mittlerweile viele, viele tolle Sachen auf dem Markt sind, aber ich habe irgendwann den Anschluss einfach verloren. Also ich habe es einmal probiert und gemerkt, okay, das, in der Form ist es nichts für mich. Also mit der Unlockfreie ist ja keine Krimi-Geschichte, das sind eher so Escape-Dinger, da kann ich gut was mit anfangen. Da fühle ich mich wohl. Wenn du sagst, du hast da irgendwas, was ähnlich aufgebaut ist oder was ähnlich strukturiert ist, dann wäre ich dir sehr dankbar.
In dieselbe Kerbe würde jetzt auch der Fall Klein Borstelheim fallen. Das ist ja auch ein unglaublich, also genial gemachter Krimi-Fall, bei dem man allerdings auch diese audiovisuellen Sachen durchaus hat. Das wäre noch so eine zweite Empfehlung. Ich gebe euch dann nochmal die harten Fakten für mein Spiel Spur des Geldes von Professor Puzzle Games im Ursprung. In Deutschland hat sich das Moses geschnappt und da stehen zwei Namen dahinter, nämlich Elliot Humphreys und James Smith. Bei den grafischen Aufarbeitungen, da gibt es keinen Namen, den ich nennen könnte, aber für mich stimmig, schlüssig und waren gute 2,5 Stunden, die mich sehr, sehr gut unterhalten haben. Ja, damit haben wir die erste Runde schon beendet mit zwei sehr seltsamen und einem sehr guten Spiel und wir gehen in die zweite Runde und JD ist wieder dran.
Ich prophezeie an dieser Stelle schon mal, dass ein Jacques Cusel wahrscheinlich eher schwierig werden wird. Denn auch mein nächstes Spiel, und da greife ich schon mal vor, weil ich deine Reaktion kenne, Olli, über dieses Spiel haben wir schon mal kurz gesprochen. Das nächste Spiel, was ich vorstellen werde, geht in eine ähnliche Richtung, aber mit einem anderen Thema und auch einer anderen Herangehensweise. Und zwar versuchen wir, ein Arschlochkind zu erzeugen im gleichnamigen Spiel Arschlochkind. Wir haben jeder ein Anfangskind mit Werten und diese vier Werte, also mit vier Werten insgesamt. Und das sind die Werte Liebe, Macht und Geld, glaube ich, Gesundheit und Freiheit oder Macht und Erfolg, so hieß es genau. Und wir spielen über mehrere Runden und am Ende des Spiels müssen wir im Prinzip das größte Arschlochkind haben. Also je negativer die Werte sind, desto besser ist es für uns und wir gewinnen das Spiel. Und das sind so transparente Karten, wie man sie auch bei 3000 Halunken kennt oder bei Mystic Vale oder wie auch immer, solchen, ne, die du dann übereinander legen kannst. Und Erziehungskarten legst du in der Regel auf fremde Karten, weil du willst ja dein Kind nicht selber erziehen, du willst ja, dass dein Kind verkommt. Dann gibt's Karten, die du nur auf dich spielst, Aktionskarten zum Beispiel und das geht halt über mehrere Runden und wer am Ende eben das größte Arschlochkind hat, gewinnt das ganze Spiel. Ist auch, sage ich ganz klar, ein Spiel, was nicht jedem gefällt und was auch nicht jedermanns Geschmack ist.
Ja, zum Beispiel mein Geschmack ist es auf gar keinen Fall. Nee.
Einige Sachen finde ich auch über die Grenze hinaus einfach nur platt, dass wo selbst ich, und meine Messlatte ist da ziemlich tief, dachte, huiuiui, muss das jetzt sein? Ja gut, aber darüber kann man darüber wegsehen. Wie hast du gerade schon gesagt, Olli? Geschmack, also unterm Strich, über Geschmack lässt sich fast nicht streiten. Ich mag betretenes Schweigen kann ich übrigens auch. Das ist gar kein Problem für mich. Ich frag mal selber, frag mal gar nicht Olli. Kennst du das Spiel?
Ja, kann es vom Namen her, gespielt habe es doch nicht, aber was denn in der schwarzen Box oder sowas mit diesen Comiczeichnungen? Genau. Ja, nee, aber hab's selber noch nie gespielt.
Ja. JD, lass mal folgende Frage bitte an dich richten. Was außer die Neugierde veranlasst denn einen Menschen dazu, der so tief im Brettspielthema drin ist, zu sagen, lass uns mal Arschlochkind spielen?
Nichts. Also tatsächlich höchstens der Humor, der da noch ist. Also es ist vom Spielerischen her nicht so, dass man sagen kann, ui, das, wir machen mal jetzt eine wöchentliche Arschloch-Kind-Runde. Das
ich meine, die haben wir sowieso in unserem Alltag alle drei.
Ja. Also es ist, ich glaube, es spielt sich relativ schnell ab, das muss man auch ganz klar sagen, so, wenn man sich 3-4 Mal, wenn man überhaupt so oft spielt, dann hat man auch alles gesehen und witzig, oder ne, pseudowitzige, wenn man es witzig findet, erlebt. Was bringst du jetzt hier so eine Schärfe rein? Was soll?
Deine Einschätzung, dass es kein Jacques Cusel-Potenzial hatte, das ist, glaube ich, dann absolut richtig. Ja. Also wir haben jetzt schon 4 von 6 Spielen vorgestellt und irgendwie ist heute die Auswahl sehr special interest. Das kann sich jetzt aber ändern, Severin, bitte.
Ja, das nächste Spiel, was ich vorstellen werde, hat eben mit dieser persönlichen Erfahrung des Spiels zu tun, was mich dann plötzlich so mich daran erinnern ließ, dass es doch ziemlich brutal war, wie ich aus dem Spiel ausgeschieden bin. Und zwar habe ich plötzlich ein E-Mail bekommen von der Board Game Arena, wo es dann hieß, deine Spieler sind tot. du bist draußen, aber die anderen spielen noch weiter. Und das Spiel, das ich hier vorstelle, nennt sich ganz einfach K2. Es ist ein Bergsteigerspiel aus dem Hause Heidelberger Verlag oder wie der Spieleverlag, Heidelberger Spieleverlag, wie er früher hieß, aus dem Jahr 2010 vom Autoren Adam Kauscher. Wir haben eben ein Bergsteiger-Thema. Wir besteigen den zweithöchsten Berg. Da ist es ziemlich kühl. Kalt könnte man sagen, ja, wenn man sich nicht gut akklimatisiert, dann kann es sein, dass man halt eben nicht nur zwei warme, fleischige Bergsteiger hat, sondern eben Eis am Stiel. Die sterben dann halt blöderweise in dem Spiel weg. Und man kriegt dann nur noch einen Punkt für diese Personen. Ja, gespielt wird mit Karten. Man kriegt irgendwie aus seinem Kartendeck 5 Karten auf die Hand. Davon wählt man 3 aus, welche man in den nächsten 18 Runden so spielen möchte. Diese 3 Karten kann man nutzen, um eben den Gipfel zu erklimmen oder sich eben ganz sanft zu akklimatisieren. Was man eben machen sollte, wenn man das Spiel kennt, dann weiß man das natürlich. Wenn man es nicht so gut kennt und die Anleitung, die hilft einem da blöderweise auch nicht viel weiter, so wie bei mir. Und ja, dann kann es dann eben sein, dass man das Akklimatisieren dann doch mal vergisst und danach, ja, endet man dann eben im Graben, kalt und eingefroren und vergessen, weil man eben sein Ziel nicht erreicht hat. Das ist K2, ein eiskaltes, tödliches Spiel. Habt ihr K2 schon mal gespielt?
Ja, du bleib ich ganz cool. Auch davon habe ich noch nichts gehört.
What? Ja. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ein Kumpel von mir, liebe Grüße an Nas, an dieser Stelle hat es in seinem Regal. Ich kenne es zumindest, ich weiß, wie es aussieht.
Alles klar.
Eine Traumbesetzung heute unter uns dreien.
Ach du Heimat. Danke, Dennis, dafür.
Ja, danke, Dennis. Das haben wir jetzt davon. Ich habe noch was für die Alles aus der Toplisten Playlist, powered by the Brettsäckel, nämlich zu Spur des Bluts, If You Want Blood von AC/DC. Zumindest mal das bringt heute Abend für mich ein bisschen Stimmung und Belebung in dieser Auswahl der Spiele. Ja, mein nächstes Spiel hätte auch können sehr gut in der vorigen Folge reingezwängt werden, denn es ist tatsächlich ein sehr komplexes Eurogame, das auf BoardGameGeek mit einer 4,0 eingeschätzt wird. Und in diesem Spiel bewegen wir uns in den Straßen von Prag, denn dort sind die Golems unterwegs. Einer läuft auf einer roten Straße, einer läuft auf einer, ich glaube, grünen Straße und einer auf einer blauen Straße. Und unsere Adepten haben ganz große Schwierigkeiten, diese Golems wieder einzufangen. Und das Spiel, von dem ich rede, das heißt eben auch Golem. Und es ist das Spiel mit diesem unglaublich ausdrucksstarken, schwarz-monochromen, beigefarbenen Cover, wo uns eine Fratze anschaut. Und zum ersten Mal, als ich dieses Spiel gesehen habe, wusste ich, das begeistert mich allein von dem Cover her und ich wollte das spielen. Und es ist ein Spiel, das mir sehr viel Freude macht. Ja, der makabere Bezug besteht eben darin, dass wir nicht nur diese Golems, die ja ein Konstrukt der, ich glaube, jüdischen Mythologie sind, aus Lehm geformte Klumpen, die zum Leben erwachen, tatsächlich zum Leben erwachen und quasi so eine Art Golem-Auffangstation machen, in die wir diese Golems erschaffen und dann in den Straßen von Prag loslassen und sie kontrollieren, sondern wir haben auch strategische Vorteile, wenn wir die Golems auf den Friedhof schicken und dienen dann wieder das Leben aushauchen, wie ich finde, ja, etwas, was sehr thematisch jetzt in diesen Zusammenhang passt. Der eigentliche Star des Spiels ist aber der Würfelaussuchmechanismus, denn du hast ein Gebäude mit verschiedenen Kugelbahnen und es verlaufen bunte Kugeln aus diesem Gebäude raus und die entsprechende Kugel auf der entsprechenden Bahn sagt, was du denn gleich machen kannst, ob du eben an deinem Golem weiter rumschrauben kannst und erfinden kannst, ob du Ressourcen bekommst, ob du vielleicht Karten aktivieren kannst. Und das ist eine Variante eines Mechanismus, der mir schon bei Grand Austria Hotel sehr gut gefallen hat und hier durch die bunten Kugeln noch einmal verstärkt wird. Und die Farbe der Kugeln hat dann auch noch mal eine Rolle, nämlich wenn es darum geht, ob man am Ende einer Runde noch eine Bonusaktion machen kann. Ja, und Golem begeistert mich, aber es ist tatsächlich eins dieser klassischen Euro-Denker-Spiele, bei dem man sich rein vertiefen kann, bei dem viel davon abhängt, ob es ein Quell der Freude oder sterbenslangweilig ist. Bam. Und meine Empfehlung für ein Spiel mit einem Thema, das dem Tod nahe ist und makaber ist. Und jetzt sagt ihr klar, ach natürlich, das ist doch unser Jacques Wiesel.
Ja, klar.
Das ja, muss es sein. Das muss es sein.
Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber da wäre ich absolut mit dabei bei einer Partie. Das hat man schon immer mal angemacht. Vom Cover her, vom Spielprinzip her, auch mit den Murmeln, das hört sich so geil an.
Ja, das ist total absurd, dass dieses Spiel vor noch gar nicht allzu langer Zeit wirklich rausgeschleudert wurde für kleines Geld, weil es wohl offensichtlich sich nicht so verkauft, wie es sich verkaufen sollte. Mega Spiel. JD, das wird auch dir doch mit Sicherheit gut ins Raster passen, oder?
Absolut. Ich habe es auch hier stehen, ich habe es aber noch nicht gespielt. Es steht aber auf dem, es muss vor dem Umzug noch gespielt werden, sonst kommt es weg.
Nein, das kommt auf gar keinen Fall weg. Das ist auf dem, es kommt vor dem Umzug noch auf den Tisch und zieht dann mit Umstapel.
Kannst du das an Anna? Komm mal dann. Okay,
gut. Komm mal, das ist doch jetzt die erste Bewährungsprobe jetzt für diese neue gemeinsame Wohnung, dass Golem mitkommt. Das ist ja jetzt der Gradmesser eurer Beziehung.
Auf einer Skala von 1 bis Golem.
Genau. Mit wie vielen Personen lebt Anna dann später in ihrem Haushalt? Ja, ich habe noch ein paar harte Fakten für euch. Golem 2021, natürlich wieder Simone Luciani und Gigi und Brassini, diese italienischen Designer, die wir schon so oft hier genannt haben. Im Original ist es bei Cranio Creation erschienen und in Deutschland hat, ja, das weiß ich gar nicht, wer da die Finger hinten dran hat und das veröffentlichen darf. Deswegen sage ich einfach mal, Cranio Creation macht es auch in Deutschland, vertreibt es unter der eigenen Lizenz. Machen wir nochmal bitte im Schnelldurchlauf alle 6 Spiele, die wir euch vorgestellt hatten. JD, womit ging's los?
Ich habe die Hühner gesattelt und bin mit dem Zug bei Trial by Trolley, das klingt scheiße. Ich hatte Trial by Trolley, so.
Wir haben bei mir heftig Medikamente getauscht beim Spiel Side Effects.
Stellvertretend für alle Spiele, bei denen am Ende ein Mord aufgeklärt werden muss, weil am Anfang eine Leiche irgendwo rumliegt. Spur des Geldes.
Dann kam ich mit meinem zweiten Spiel Arschlochkind, wo wir unser Arschlochkind nicht erziehen müssen.
Bei meinem Spiel stellt sich nur die Frage, wie hoch oder wie kalt K2.
Und bei mir stellt sich die Frage, wie tot oder wie dumm Golem. 6 Spiele und ich glaube, wir haben es uns heute super schwer gemacht, oder?
Boah. Ja.
Also, wir haben Spiele, die niemand kennt, wir haben Spiele, die niemand spielen will, wir haben Spiele, die man gehört hat, aber noch nicht gespielt hat. Verdammt.
Vielleicht finden wir aber ein Musikgenre, das wird schon sehr stellvertretend.
Das wäre dann wahrscheinlich so in Richtung Death Metal, oder?
Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe gerade Iron Maiden gehört, da wäre ich voll da.
Dann machen wir doch einfach mal Iron Maiden als die Band der Folge. Ach Gott, habt ihr auch irgendwann mal so einen progressiven Musikunterricht gehabt, wo euer Musiklehrer Live-Mitschnitt von Iron Maiden von Run to the Hills gehabt hat, wo Bruce Dickinson mit einer Fahne rumgewedelt hat und er dir dann, während du total abgegangen bist, erzählt hat, das ist alles nur eine Bühnenchoreografie, das macht er nur, um Geld zu bezahlen. Ey, dieser Sack hat der mich damals genervt. Mensch, gerade eben ist wirklich, also jetzt kommt gerade ein Zorn mit mir hoch, jetzt würdest du da Trial by Trolley spielen wollen.
Hast du eine Adresse? Ich muss doch nochmal jemanden, einen Musiklehrer besuchen.
Er hieß Wilms, Bernd Wilms, sogar das weiß ich noch. Oh Mann, der wollte auch, dass ich im Chor mitsinge und hat mich dann genötigt, mal vorzusingen, hat mich neben ein Klavier gestellt und ich musste einen Ton nachsingen, den er am Klavier angeschlagen hat. Danach habe ich gebrummt und danach war das Thema Chor auch wieder vorbei. Ich kann euch sagen, ich glaube, ich habe gerade hier eine therapeutische Sitzung mit euch. Oh Gott. Das war Side-Effects. Genau. Ja, wir schweifen ab.
War das dann eigentlich der Hardcore? Okay, lassen wir das.
Kein Jacques Wiesel, aber dafür jede Menge Spaß. Severin, du hast vorhin schon angedeutet, es gäbe ja vielleicht auch noch so ein paar ehrenwerte Nennungen, also Spiele, die es jetzt nicht geschafft haben, genannt zu werden, aber die noch in deinem Kopf rumgeschwirrt sind. Was war das bei dir?
Ja, genau. Das Worker Placement Spiel, bei dem man eben stirbt, das kennt man doch.
Ja, Village, denke ich doch, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und ich dachte, das ist der obvious Pick, aber es hat niemand genommen. Also von dem her.
Das macht mich auch total betroffen. Da hatte ich auch dran gedacht und dachte mir, nee, also ich finde diese Idee total gut, dass sie altern, aber dass sie sterben. Das, naja.
Ja, that's life. Also
ich hatte an Black Stories gedacht. Ja, weil das auch so ein obvious Pick war.
Klar. Ja, 100 verschiedene Möglichkeiten, Black Stories zu spielen. Bei Black Stories, ich glaube, ich habe das schon einmal gesagt, also ich mag ja die Fälle tatsächlich sehr, aber ich mag das Spielprinzip überhaupt nicht. Mhm. Aber ich sitze mich ganz gern mit so einer 50er Kartenschachtel Black Stories irgendwo hin und lese mir die Fälle durch und grübel dann so ein bisschen, was tatsächlich passiert sein kann. In der Schule ist das ja total nachgefragt und wird immer super gern gespielt. Aber diese Freude kann ich gar nicht so nachvollziehen. Mhm. Ich hatte noch etwas auf der Liste gehabt, bei dem ich mir super sicher war, dass ich euch unter die Nase reiben möchte. Das war nämlich Mystery Rummy Jack the Ripper. Und das Spiel ist super gut, denn es geht darum, dass man ja im Prinzip in einer Rummy-Variante versucht aufzulösen, wer jetzt die wahre Identität hinter Jack the Ripper ist. Aber die Anleitung ist so beschissen, dass ich mir überlegt habe, nee, das möchte ich euch nicht antun. Denn das ist eine dieser Spielanleitungen, die nochmal versuchen, so unglaublich thematisch zu sein. Und dann heißt der Nachziehstapel heißt plötzlich die Fallakte und der Abwurfstapel heißt Scotland Yard. Und du liest dir die ganze Zeit hier die Begriffe durch und denkst dir, Alter, warum kannst du nicht sagen Nachziehstapel und Abwurfstapel? Und warum machst du mir das nicht einfach, dieses Spiel zu verstehen? Das Spiel selber wiederum macht richtig viel Spaß und eben da geht's auch darum, wahre Identität. Und dann kommt auch der Ripper und du ziehst die nächsten 5 Karten und wenn da ein Opfer dabei ist, dann ist es tot und wird ausgespielt. Richtig gut. Aber weil die Anleitung so doof war und auch so unnötig lang, habe ich es eben nicht genannt. JD, hättest du noch was gehabt? Außer den Black Stories?
Mm-mm. Sonst nicht wirklich was. Also ich habe es aber nie gespielt. Abomination, wo du irgendwie deinen Frankenstein zusammenfledderst aus irgendwelchen, das kenne ich aber nur von Bildern und auch
Frankensteins Monster, nicht dein Frankenstein.
Ist der Dr. Frankensteins dem sein Monster. Um das auch mal ganz klar zu sagen.
Ja, genau. Hast du dich gerade mit Saarländer lustig gemacht, du Arsch?
Nein.
Im Saarland heißt es nämlich im Frankenstein sein Monster.
Nein. Und mit Verlaub, wir waren noch nicht beim Du. Es heißt immer noch Sie Arsch.
Sie Arsch. Ja, Sevan, wir würden dich ganz gerne mit einer Stimmt- oder Stuss-Aktion noch beschenken. Wir sind uns nie so sicher, ob das überhaupt etwas ist, was man als Geschenk bewerten kann. Aber es hat sich bisher noch nie jemand gewehrt. Und solange ihr ja live auf dem Podcast seid, hat noch nie jemand gesagt, ich gehe jetzt. Also musst auch du heute dran glauben. Und wir haben uns wieder 3 Behauptungen rausgesucht, die wir dir jetzt gleich vorballern werden. Und ja, da ist er weg. Hat die Kamera ausgemacht. Die Schweizer haben einen besonderen Humor. Und du sollst bitte aus dem Bauch heraus entscheiden, ist das wahr, also stimmt es, oder ist das Stoss?
Bin dabei.
Ich mache die erste Frage. Und zwar geht es um eines von Ollis Lieblingsspielen. Und das ist nicht Mischwald. Übrigens, Olli, Mischwald stand direkt neben die Weiße Burg. Du hast gar nicht mehr darauf reagiert bei Wurf mit Zucker. Das ist, möchte ich nochmal ganz
kurz. Ja, nee, ich habe ja so einen Mischwald, wie nennt man es? Also das Gegenteil eines Sensors. Also so einen
Filter?
Filter, genau.
Es wird automatisch weggepiepst. Nein, aber es geht um Great Western Trail. Und es gibt wunderbare Great Western Trail Neuigkeiten. Eins von, wie gesagt, Ollis Lieblingsspielen bekommt eine abgespeckte Version spendiert mit dem Namen El Paso. Das Ziel ist eine kürzere Spielzeit und vereinfachte Regeln. Stimmt's?
El Paso heißt es.
Oder Stoß. Na gut, okay.
Dann alles muss, okay, stimmt schon.
Alles okay, schreib mich nicht an, ich bin sensibel. Das haben wir heute noch.
Ja, da bin ich mir echt gespannt drauf, ne? Also Great Western Trail so runtergebrochen in Richtung gehobenes Familienspiel. Das kann ja auch ganz gut sein. Also meine allermeisten Partien dauern mir zu lang bei Great Western Trail. Aber also ich bin neugierig, auf jeden Fall. Sevan, die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen problematisch, weil in der Schweiz und in Deutschland andere orthografische Regeln gelten, aber ich hoffe dann doch, dass wir zumindest mal beim Wortschatz jetzt gleich sind. In Deutschland ist ja der Duden quasi das Standardwerk der deutschen Rechtschreibung und der Duden definiert sehr oft, was in der deutschen Umgangssprache auch angemessen oder nicht ist. Und jetzt ist neben den Begriffen Spielfigur und Spielstein neuerdings jetzt auch Miepel und Pöppel im Duden zu finden. Und zwar mit der Definition der Maskulinum zu einem Brettspiel gehörende Figur. Also quasi Synonyme für Spielfigur und Spielsteine. Stimmt oder Stuss? Miepel und Pöppel jetzt aufgenommen im Duden.
Mit der Figur?
Oder die Figur? Nee. Der Pöppel, das ist ja immer, Pöppel. Die haben ja so eine Nomenklatur, die machen das Nomen, danach den Artikel, dann das Geschlecht. Also Pöppel, der, Maskulinum und dann die Definition zu einem Brettspiel gehörende Figur.
Ich weiß es nicht, aber ich denke schon. Das kommt.
Nein, natürlich, das macht auch total Sinn. Aber es hat tatsächlich noch nicht in den Duden geschafft. Oh. Was allerdings drinsteht, ist Foppen. Ne? Also Foppen. Das soll so was Schweizermäßiges sein, keine Ahnung. Also Foppen ist bei mir sehr negativ besetzt. Alter, habe ich die gefoppt.
Foppen, Strafe spielen, ja. Also kenne ich schon, aber...
Ja, nee, aber war tatsächlich Stuss. Schön, dass du reingefallen bist.
Ah, damn. Guck, aber jetzt hast du noch eine Möglichkeit, mit einem positiven Gefühl rauszugehen, denn die Kollegen von Cool Mini or Not Seaman haben eine Umsetzung des Psycho-Thriller-Klassikers Das Schweigen der Lämmer angekündigt. Das Crowdfunding über GameFound beginnt ab April 25.
Da habe ich jetzt noch gar nichts dazu gehört, das ist Stuss.
Aber das wäre so cool, wenn es wahr wäre.
Das stimmt.
Also, es ist Stuss.
Ja.
Ach, das stimmt.
Guck, da lacht er wieder. Das ist doch was Schönes.
Ja, Mann, JD, ist doch klar, dass Stefan das rausgekriegt hat. Du hast ja vergessen, diese ganz bedeutungsschwangere Anleitung noch hinzuzumachen, dass nach den Fantasy eben die Zwerge und andere Spiele aus der Fitzek-Reihe jetzt neue Literatur erschlossen wird. Oh Mann, du hast es versaut. Sie Arsch.
Ich dachte, das wäre was. Nein, das war, da war ein Absatz.
Ja, selber einfach mal mit Profis zusammenarbeiten. Vielleicht können wir zusammen weiter podcasten.
Ja, lass uns das machen. Hoffen, dass ich lesen kann. Das ist ganz selbstverständlich.
Severn, lass uns noch einmal über Träume sprechen. Gäbe es in deinem Brettspielleben etwas, das du noch einmal gern erleben wollen würdest, egal wie abgefahren oder wie strange oder wie unrealistisch es sein kann?
Wie unrealistisch. Alle meine Spiele, die ich zu Hause habe, auch wirklich gespielt zu bekommen, das wäre doch wirklich ein super Traum. Tja, ganz einfach, aber mehr ist es tatsächlicherweise nicht.
Wie viel Zeit kannst du dir in einer Woche leisten, um tatsächlich mal so frei zu spielen?
Also ich müsste mehr Solo spielen, dass ich da auf das Gespielte kommen würde. Also ich hätte schon eigentlich genug Zeit, so viel arbeite ich nicht, bin ab und zu schon mal zu Hause, wenn ich gerade mal frei habe. Aber das sind natürlich die Kinder in der Schule und ja. Bei den Kindern ist das Problem halt, die muss man eben motivieren. Das kennt ihr vermutlich auch. Motivieren. Mich persönlich, ich finde es mühsam, andere Leute zu motivieren. Und dann bleibt es dann halt schnell mal bei einem kleinen Kartenspiel. Aber mich selber zu motivieren für ein Solospiel, das ging früher noch besser, als es jetzt tatsächlicherweise geht. Jetzt mache ich ganz andere Sachen, als Solospiele zu spielen. Zum Beispiel eben so Musik und so. Von dem her, Zeit hätte ich schon genug. In Zahlen kann ich es nicht ausdrücken, aber die Zeit wäre prinzipiell schon da und das Interesse auch, aber nur die kleine eine Hürde, die mir sagt, mach doch sonst was Einfacheres, anstatt hier noch was aufzubauen. Ja, die steht mir blöderweise noch im Weg.
Ja, das alte Eltern-Motivationsdilemma in der Annahme, dass wir unseren Kindern etwas Gutes tun, indem wir sie motivieren, mit uns Brettspiele zu spielen, merken wir gar nicht, wie sie angenervt immer jede Möglichkeit suchen, es nicht mit uns zu tun. Meine Töchter haben mir das dann irgendwann gesagt, dass sie gar keinen Bock drauf haben. Ja, JD, das steht ja alles noch bevor.
Nee, meine große Tochter hat das auch schon gesagt, dass sie nicht mehr so gerne spielt, diese 16, und mein Kleiner hat heute, Mittlerer hat heute gesagt, Papa, wir spielen morgen mal Mau, heute können wir malen, okay? Ist einfach so.
Das hast du gesagt, geh in dein Bett.
Das ist vollkommen okay. Du bist adoptiert übrigens.
Das war entspannt mit euch, das war schön mit euch. Bleibt uns nur noch der Wumms.
3, 2, 1
Wumms. Ah, wie schön. Boah, Severn, vielen, vielen, vielen Dank.
Ja, danke gleichfalls. War wirklich sehr spaßig. Oh Gott.